Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel, ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute möchte ich euch in dieser Podcast-Folge eine besondere Vermietungssituation mal näher bringen. Wir hatten in der Vergangenheit schon das Thema Kurzzeitvermietung und ich möchte euch heute eine andere Besonderheit vorstellen, nämlich die Vermietung an eine bestimmte Personengruppe, und zwar die Gruppe ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung. Ja, in der letzten Woche ist es so gewesen, dass ich im beruflichen Umfeld damit zu tun hatte, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der hier aus der Stadt kommt und gerade eine besondere Herausforderung vor der Brust hat. Derjenige ist im Bereich der Betreuung beruflich aktiv, also das heißt, er kümmert sich um Menschen mit Behinderung und betreut diese Menschen im ambulanten Bereich. Und ja, er hat mich im Prinzip als Vermieter damit konfrontiert, dass er immer wieder die Situation hat, dass seine Klienten Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Und ja, wenn sie umziehen müssen, dass es diesen besonderen Klientel immer schwerer fällt, überhaupt von den Vermietern akzeptiert zu werden. Und in dem Zusammenhang ist mir so einiges bewusst geworden, was ich heute gerne mit euch teilen möchte, weil ich der Meinung bin, dass man da eine ganze Menge rausziehen kann für sich selber. Also jetzt mal abgesehen von dem menschlichen Gedanken als Vermieter, dass man natürlich auch dieser Personengruppe natürlich auch Wohnraum zur Verfügung stellen sollte. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Aber ich möchte gerne auch so ein bisschen mit diesen Vorurteilen mal aufräumen und jetzt auch zusätzlich zu dem menschlichen Gedanken auch gerne mal ein paar Tipps geben für Vermieter, warum das Ganze eventuell auch sehr lukrativ sein kann und welche wirtschaftlichen Mehrwerte man an der Stelle mitbekommen kann. Das Ganze soll jetzt natürlich nicht dazu dienen, zu sagen, Mensch, man darf nicht an Menschen mit Behinderungen oder an ältere Menschen vermieten oder sonst irgendwas, sondern ganz im Gegenteil, diese Podcast-Folge soll ein bisschen Aufklärung darüber leisten, was denn so grundsätzlich Vorurteile von Vermietern sind und was auf der anderen Seite aus Vermietersicht, aber wie gesagt auch Vorteile mit sich bringen kann. Vielleicht einmal kurz zum Hintergrund. Ich habe selbst vor ein paar Jahren eine Immobilie gekauft, die speziell für alte und behinderte Menschen mal gebaut worden ist. Und auch dort hatte ich das erste Mal die Situation, dass ich mit dieser gesamten Verwaltungsthematik konfrontiert worden bin. Und das Ganze war für mich auch ein komplett neuer Themenbereich, in dem ich mich so nach und nach reinarbeiten musste. Und deswegen möchte ich an der Stelle jetzt hier mal ein paar Dinge mit euch teilen. Also vielleicht mal kurz zur Erklärung, was ist das für ein Objekt? Das Objekt ist etwas größer geschnitten, sind 27 Parteien insgesamt, auf mehreren Etagen verteilt. Es gibt in diesem Haus einen Fahrstuhl, es gibt eine Tiefgarage, es gibt besonders breite Türen, also jede Wohnung ist ebenerdig erreichbar, also auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Die Türen sind etwas breiter geschnitten und in jedem Badezimmer gibt es Toilettenerhöhungen, die im Prinzip dafür sorgen sollen, dass dort auch diese Klientel die Möglichkeit hat, sich vernünftig, einfach vernünftigen Wohnraum zu haben. Es gibt auf den Fluren spezielle Rutschen, also wo man den Müll einfach reinschmeißen kann. Also das sind so Müllrutschen. Ist so eine Klappe an der Wand, da kann man mit dem Rollstuhl vorfahren, öffnet die Klappe, schmeißt den Müllsack rein und der Müllsack fliegt in eine große Gemeinschaftsmülltonne, sodass das Objekt an sich halt für genau diese Personengruppe optimal geschnitten ist, dass man da vernünftig wohnen kann. Als ich das Objekt gekauft habe, habe ich es von einer Eigentümerin gekauft, die das Objekt selber mal gebaut hat. Und in dem Zusammenhang gab es Fördermittel der NRW-Bank. Also wir kommen ja hier aus Hagen und hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es die NRW-Bank als Förderbank. Die hat dieses Projekt damals beim Bau bezuschusst. Da gehe ich gleich im späteren Teil nochmal drauf ein. Und weil ich jetzt als Käufer dieses Objekt übernommen habe, war ich für 10 Jahre weiterhin an die Vorgaben der NRW-Bank gebunden und habe in diesem Zusammenhang einige Betreuungsthemen, Verwaltungsthemen mitbekommen, die es halt bei dieser besonderen Situation zu berücksichtigen gibt. Also vielleicht fangen wir einmal an der Stelle jetzt damit an, welche Vorurteile die Vermieter haben und vielleicht dazu den Vergleich, welche Erfahrungswerte ich in meiner Laufzeit jetzt damit machen durfte. Also die Vorurteile sind halt ganz oft, dass die ja, diese Personengruppe halt eine erhöhte Anforderung an die Infrastruktur der Immobilie ja hat. Also mein Objekt muss ja überhaupt erstmal behindertengerecht sein. Es muss so sein, dass man dort entweder mit einem Rollstuhl reinkommt, aber das ist, finde ich, schon der erste Gedankenfehler, weil eine Behinderung hat ja nicht immer nur was mit Rollstuhl, also mit Gehbehinderung zu tun, sondern es gibt ja auch andere Einschränkungen, zum Beispiel geistiger Art oder sowas, die dann trotzdem zu einem Behindertengrad führen, aber zu einer keiner körperlichen Einschränkung. Also das sind so erstmal die Punkte, was das Infrastrukturthema angeht. Also dass man auch einen Aufzug haben muss oder breite Türen oder sowas oder direkt die erhöhten Toiletten, das, was ich gerade auch bei meiner Immobilie beschrieben habe. Das sorgt natürlich dafür, dass auch Rollstuhlfahrer dort ja, wohnen können. Aber das ist natürlich keine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt an ältere oder behinderte Menschen vermieten kann. Es macht die Sache natürlich einfacher, aber es ist definitiv keine Grundvoraussetzung. Ja, gerade bei geistigen Behinderungen ist ja auch so Sicherheit ein Thema. Also die Frage, ist mein Objekt denn auch so sicher, dass da dann ja keiner in Lebensgefahr sich irgendwie begibt? Also ein Balkon oder sowas, wo jemand runterfallen könnte, brauche ich überhaupt eine bodentiefe Dusche, dann muss man als Vermieter sich irgendwie auch noch mit einem gesetzlichen Betreuer rumschlagen und was ist denn mit den anderen Mietern im Haus, die könnten sich doch eventuell sogar gestört fühlen, wenn da jemand mit einer geistigen Behinderung einzieht, vielleicht ist der laut oder sowas. Das sind alles so typische Vorurteile, mit denen mich jetzt auch der Kontakt von mir konfrontiert hat, wo ich teilweise so ein bisschen erschrocken drüber war. Also ich habe natürlich auch meine eigenen Erfahrungswerte da sammeln können und ich kann einige dieser Punkte auch bestätigen. Da gehe ich gleich auch nochmal auf ein paar Geschichten ein. Aber es hat mich schon erschrocken, dass das wirklich so ist, dass er ja einfach Probleme damit hat, überhaupt Mietwohnungen zu finden. Und er sagte sogar, dass es soweit ist, dass die Stadt gerade eine große Kampagne fährt und versucht, die Wohnungswirtschaft davon zu überzeugen, ja, sich zu öffnen für dieses besondere Mietklientel. Und also dieser Kontext hat mich einfach so überrascht, dass ich gesagt habe, da muss ich unbedingt mal meine Erfahrungswerte zu teilen. Ja, jetzt ist ja die Frage, wie ich jetzt als Vermieter überhaupt erstmal neben diesem menschlichen Grundgedanken, den ich jetzt einfach mal als gegeben voraussetze, ja, umgehen sollte mit der besonderen Personengruppe und warum es für mich als Vermieter neben diesen menschlichen Dingen auch wirtschaftlich interessant sein kann, mit solchen Mietern mich mal zu beschäftigen. Also das, was ich gerade schon gesagt hatte, dass die Eigentümerin, die das Objekt, was ich da gekauft habe, damals mal gebaut hat, da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, dass sie mit der NRW-Bank da in Kontakt war. Also das heißt, als sie das Objekt damals gebaut haben, gab es von der NRW-Bank einen Förderkredit, den man in Anspruch nehmen konnte, der mit einem sehr, sehr niedrigen Zins damals, das waren um die 0%, rechnen konnte. Also das heißt, das macht natürlich bei so einem Neubauvorhaben schon einiges aus, wenn man eine gewisse Größenordnung des gesamten Kreditvolumens über eine 0% Finanzierung bekommen kann, ist das Ganze natürlich schon mal sehr, sehr lukrativ. Und dazu kommt, dass neben den reinen Zinsmöglichkeiten es auch noch echte Tilgungszuschüsse gibt. Also das heißt, man hat nicht nur den Vorteil, dass man ja keine Zinsen bezahlen muss, sondern daneben auch noch, dass man richtige Tilgungszuschüsse bekommen kann, also weniger Geld am Ende an die Bank zurückzahlen muss. Das Ganze sorgt natürlich dafür, dass man eine extreme Verbesserung auch des Wohnniveaus hat. Also wenn man das jetzt mit einem Neubau heute mal vergleicht, natürlich macht eine Immobilie am Ende, hat einen höheren Wert, wenn ich dort direkt einen Fahrstuhl mit einbauen kann und dort spezielle Anforderungen an das Badezimmer auch schon als gegeben sind, dann ist das natürlich ein wertigeres Haus, als wenn man diese ganzen Dinge nicht mit da drin haben würde. Und auch dieser Nachteil, der genannt wird von den gesetzlichen Betreuern. Also es ist oft so gewesen, dass er sagte, ja, die Vermieter, die sagen ja, nee, man möchte ja mit dem Mieter eigentlich nur was zu tun haben und jetzt nicht unbedingt mit einem gesetzlichen Betreuer. Dann ist das ja eine zusätzliche Person, die in irgendeiner Art und Weise dazwischen steht und die kümmern sich nicht und sowas. Und das zum Beispiel meine eigene persönliche Erfahrung, genau das Gegenteil. Also ich habe das eigentlich ganz gerne, dass ich gerade wenn man mit Menschen mit Einschränkungen irgendwie da im Kontakt ist, finde ich das als sehr förderlich, wenn man noch jemanden anderen hat, den man im Zweifel mal anrufen kann und um Hilfe bitten kann, weil genau das ist ja die Aufgabe auch eines gesetzlichen Betreuers, dort dem Mieter dann unter die Arme zu greifen, zum Beispiel wenn es darum geht, eine Nebenkostennachzahlung, die irgendwie beim Amt nochmal eingereicht werden muss oder sowas, dann erleichtert es einem die Situation natürlich schon extrem als Vermieter, wenn man nicht nur eine Person hat, die man da ja zu Rate ziehen kann, sondern wenn man da auch noch eine andere Person mit reinnehmen kann. Wenn man jetzt eine Immobilie im Bestand hat und diese Immobilie entsprechend anpassen möchte, dann ist es auch so, dass man also nicht nur beim Neubau Förderungen kriegen kann, die ich gerade angesprochen habe, sondern auch für die Sanierung und Schaffung von Umbauten kann man solche Darlehen in Anspruch nehmen, die dann gefördert werden, wodurch natürlich auch ein paar Verpflichtungen zustande kommen. Da würde ich gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Das Schöne ist, als Vermieter ist man ja sowieso immer daran, seine Immobilie instand zu halten, oder so sollte es zumindest sein. Also Sanierungen werden nach und nach so oder so immer mal wieder kommen. Und jetzt mache ich mal das Gegenbeispiel. Wenn ich jetzt eine Wohnung leergezogen habe und dort dann vor der Neuvermietung reingehe und die Immobilie wieder in Schuss bringen möchte, dann habe ich ja oft auch die Situation, dass man mit alten Badezimmern dann irgendwie konfrontiert ist und man da die Entscheidung treffen muss. Lohnt es sich jetzt gerade wirtschaftlich für mich als Vermieter, das Badezimmer komplett neu herzurichten, oder kann ich die Wohnung im aktuellen Zustand nochmal neu vermieten? Und klar, wenn ich mich für eine Badezimmersanierung entscheide, dann ist das einer der Punkte, der für mich als Vermieter immer der größte Kostenblock natürlich ist, weil das halt ein Rieseninvest auf einmal ist, was ich da in die Hand nehmen muss. Und so eine Badezimmersanierung kostet dann halt einfach mal schnell sehr viel Geld. Wenn ich jetzt einen Mieter bei mir im Bestand habe, der aufgrund seines Alters irgendwann nicht mehr in der Lage ist, dort vernünftig zu wohnen, weil er zum Beispiel erhöhte Anforderungen ans Badezimmer hat, also beispielsweise jetzt Rollstuhlfahrer ist oder ja einfach nicht mehr in die hohe Duschtasse reinkommt, sondern er braucht jetzt eine ebenerdige Dusche, um sich dort vernünftig pflegen zu können, dann hat man die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Mieter auf die Krankenkasse bzw. Pflegeversicherung zuzugehen und dort Sanierungsmittel zu beantragen und für so eine Badezimmersanierung dann bis zu 4.000 Euro Zuschüsse zu bekommen. Also das ist ein ganz spannendes Thema, weil wenn ich jetzt als Vermieter so oder so ja meine Immobilie instand halte, dann nehme ich doch lieber diese 4.000 Euro mit und saniere in dem Moment, wo der Mieter auch wirklich den Bedarf an diesem neuen Badezimmer im Prinzip hat. Und also ich mache das beispielsweise so, dass ich dann jetzt nicht nur die Dusche eben neu mache, sondern ich saniere dann einmal das komplette Badezimmer neu, nehme natürlich die 4.000 Euro Zuschuss an der Stelle mit, die ich dann von der Pflegeversicherung bekomme, und zahle einfach in Summe 4.000 Euro weniger, als wenn ich das erst sanieren würde, wenn ich in der Neuvermietung bin. Und also diesen Umstand, den darf man, finde ich, als Vermieter gar nicht so unterschätzen. Also das ist schon ein großer Hebel. 4.000 Euro sind bei einer Badezimmersanierung einfach viel Geld, die ich ansonsten selbst zahlen müsste. Also nochmal zusammengefasst, nicht nur beim Neubau oder bei der Sanierung einer kompletten Immobilie, sondern auch bei Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel einer Badezimmersanierung oder so, kann man hier bis zu 4.000 Euro Zuschuss bekommen. Und das Ganze ist in der Regel auch gar nicht so kompliziert abzuwickeln. Der Mieter muss im Prinzip auf seine Krankenkasse zugehen, dort den Bedarf anmelden und sagen, Mensch, ich brauche hier eine bodentiefe Dusche. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker eingeholt, der würde für die Sanierung der Dusche so und so viel Geld in Anspruch nehmen. Mein Vermieter hat in dem Zusammenhang gesagt, er macht das ganze Badezimmer neu. Das möchte ich hier gerne in Anspruch nehmen. Dann muss das Ganze durch die Krankenkasse Pflegeversicherung geprüft werden und dann gibt es einen Bewilligungsbescheid und in dem Moment fange ich dann an, das Badezimmer zu sanieren, dann wird die Rechnung am Ende bei der Krankenkasse Pflegeversicherung eingereicht und dann gibt es das Geld. Also das Ganze klingt komplizierter, als es am Ende wirklich ist. Es sind halt irgendwie zwei Formulare, die man mal einmal mit dem Mieter gemeinsam ausfüllt und dann ist das ganze Thema auch schon erledigt. Und man darf ja jetzt nicht vergessen, also wenn ihr an der Stelle dem Mieter ein neues Badezimmer zur Verfügung stellt, dann ist der ja auch sehr dankbar dafür. Ne? Also man hat jetzt nicht nur die Dusche neu gemacht, sondern auf einmal hat der Mieter ein komplett neues Badezimmer, was ja auch die Wohnqualität für den Mieter an der Stelle deutlich erhöht. Und ich habe als Vermieter den riesen Mehrwert, dass ich einfach 4.000 Euro weniger bezahlt habe. Ein weiterer Vorteil ist, dass Menschen mit zum Beispiel körperlichen Einschränkungen oder gesundheitlichen Einschränkungen auch den Anspruch oder die Möglichkeit haben, Hilfe für den Haushalt gegenzunehmen. Also das heißt zum Beispiel Reinigung, ne? Dass da jemand vorbeikommt, der einfach bei der Unterhaltsreinigung hilft oder auch bei der Pflege der Person, die dann dort wohnt. Und wenn ich das jetzt mal mit einem anderen Mietklientel vergleiche, also ich habe auch schon Messis bei mir wohnen gehabt und da ist es natürlich, wäre es auch schön gewesen, wenn mal jemand vorbeigekommen wäre und bei der Reinigung der Wohnung geholfen hätte. Das hat man dort oft nicht. Also wenn man jetzt hier mal nicht an die Extremsituation denkt, sondern einfach an einen älteren Menschen, der gerade aufgrund seines Alters immer weiter körperliche Einschränkungen bekommt, gesundheitliche Einschränkungen hat, für den ist das doch eine super Möglichkeit, einfach seinen Haushalt weiterführen zu können. Und für mich als Vermieter ist das natürlich auch eine schöne Situation, weil ich dann weiß, dass da regelmäßig jemand kommt, der den Mieter dabei unterstützt, also meine Immobilie im Prinzip ja auch in Schuss hält. Also das ist auch ein riesen Mehrwert, den ich da für mich sehe. Jetzt hatte ich vorhin davon gesprochen, dass es, wenn man diese Förderung in Anspruch nimmt, also bis auf das Thema mit der Krankenkasse, Pflegeversicherung, das ist davon unberührt, aber sobald man jetzt zum Beispiel von der NRW-Bank hier Mittel in Anspruch nimmt, da ist es dann so, dass man als Vermieter auch ein paar Verpflichtungen mit sich bringt. Also beispielsweise darf ich die Miete nicht einfach frei nach dem Markt regeln, sondern ich kriege von der Stadt eine Vorgabe, wie hoch die Miete sein darf. Das ist ein sehr kompliziertes Berechnungsverfahren. Ich habe mich da auch längere Zeit schon mal mit beschäftigt und habe auch eine Möglichkeit gefunden, wie man auch dort irgendwann mal die Miete erhöhen kann. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter als bei einer normalen Mietwohnung, aber nicht unmöglich. Also auch da gibt es die Möglichkeit, als Vermieter die Mieten irgendwann auch mal auf ein marktgerechtes Niveau wieder anzupassen. Aber grundsätzlich sind diese Mieten natürlich etwas günstiger als eine normale Wohnungsmiete. Aber in Summe kann ich für mich behaupten, bei diesem Objekt beispielsweise, was ich dort auch habe, dass die Miete und auch das Mietniveau da für mich immer noch lukrativ ist und ich ja auch die Mehrwerte habe durch zum Beispiel solche Badezimmerumbauten und sowas, dass man da immer wieder mal Zuschüsse bekommen kann. Mal abgesehen davon, dass der alte Eigentümer ja auch einen riesen Mehrwert dadurch hatte, dass er damals das Objekt mit einem zinsgünstigen Darlehen bauen konnte und auch noch einen Tilgungszuschuss bekommen hat. Das sind ja alles Punkte, die man an der Stelle nicht vergessen darf. Wenn man jetzt also, so wie in meinem Beispiel, als alter Eigentümer das Objekt mit NRW-Bankmitteln gebaut hat, man verkauft, dann mache ich natürlich an dem Tag Kasse und der neue Käufer der Immobilie ist dann aber für weitere 10 Jahre verpflichtet, sich an diese Vorgaben der NRW-Bank zu halten. Und bei mir ist es dann beispielsweise so, wenn ich jetzt die Wohnung neu vermieten möchte, dann muss ich natürlich nachweisen, dass der potenzielle Mieter, der jetzt da ist, die Kriterien erfüllt. Also bei mir ist das die Einschränkung ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung. Also bei mir müssen die Menschen mindestens 60 Jahre alt sein, die dort in die Wohnungen gehen oder einen Grad der Behinderung nachweisen. Und dann gebe ich diesen Mietinteressenten im Prinzip an die Stadt und die Stadt sagt, jo, der erfüllt die Kriterien. Die Stadt füllt dann einen Wohnberechtigungsschein aus, lässt mir den zukommen und mit diesem Wohnberechtigungsschein darf ich dann an den Mieter vermieten. Das ist natürlich in der Vermietung ein kleiner weiterer Aufwand, den ich bei einer normalen Vermietung nicht habe, aber dafür habe ich ja auch Fördermittel bekommen. Das heißt also, die Stadt muss dem Ganzen immer zustimmen und die Stadt kann natürlich auch sagen, nee, an diesen Mieter darfst du jetzt nicht vermieten, weil der ist zum Beispiel in meinem Fall dann zu jung oder er hat halt keine Behinderung und passt in dem Moment nicht in das Raster mit rein. Deswegen bitte such nach einem weiteren Mieter. Und da gibt es ja auch diese Vorurteile, ja, und dann habe ich einen ellenlangen Leerstand in meiner Immobilie im schlimmsten Fall und kann gar nicht frei entscheiden, an wen ich da vermiete. Also ganz so hart ist das Ganze nicht. Wenn ich als Vermieter nachweise, dass ich in der Leerstandsphase Vermietungsbemühungen unternommen habe, das kann ich zum Beispiel, also bei mir läuft das so, dass ich Zeitungsanzeigen schalte oder bei Immobilien-Scout oder anderen Online-Portalen die Vermietung halt bewerbe und dann muss ich der Stadt an der Stelle nachweisen, guck mal hier, ich habe da eine Rechnung, ich habe da Zeitungsanzeigen gebucht oder ich habe hier Online-Portale bezahlt und dort die Wohnung beworben, dann kann ich diesen Verpflichtungen im Prinzip nachkommen. Und wenn ich einen Leerstand habe von mehr als 3 Monaten, meine ich, so ist es bei uns, dann kann ich auch eine sogenannte Freistellung beantragen. Also das heißt, ich frage dann die Stadt, hey, ich habe es jetzt versucht, ich habe leider keinen passenden Mieter gefunden, erlaubt ihr mir die Wohnung auch anderweitig, also frei am Markt, an eine andere Personengruppe zu vermieten? Und an der Stelle, ich glaube, ich zahle dann 20 Euro für diesen Freistellungsantrag und dann darf ich auch an jemand anderen vermieten. Das Ganze klingt jetzt gerade sehr negativ, aber auf der anderen Seite bekomme ich ja nicht nur die Situation, dass ich von der Stadt eine Erlaubnis brauche, um hier die Wohnung zu vermieten, sondern die Stadt versorgt mich auch mit Wohnungsinteressenten. Das ist ja der Riesenmehrwert auch für mich dabei, dass ich gar nicht nur alleine suche nach neuen Mietinteressenten, sondern die Stadt mir auch Vorschläge schickt, weil dieser Wohnraum ist ja nur deshalb gefördert worden, weil er dazu dienen soll, das Problem der Stadt, nämlich dass man dieser Personengruppe zusätzlichen Wohnraum schaffen wollte, ja auch lösen wollte. Das heißt, die Stadt hat also eine riesen Kartei an Menschen, die auf der Suche sind nach Immobilien, nach Wohnungen und versorgt mich an der Stelle dann auch mit Mietinteressenten und ja unterstützt mich im Prinzip bei der Vermietung. Also es ist nicht nur eine Verpflichtung, die ich hier an der Stelle habe, sondern auch eine Riesenhilfe für mich als Vermieter, dass ich gar nicht nur alleine auf der Suche bin nach Wohnungsinteressenten. Also für mich ist zusammenfassend das Ganze nicht nur sehr einseitig zu sehen. Also natürlich gibt es Vor- und Nachteile. Für mich persönlich überwiegen aber hier auch die Vorteile, weil also neben den wirtschaftlichen Aspekten, die ich ja jetzt gerade hier auch mal etwas ausführlicher beleuchtet habe, hat man halt auch einfach ein sehr, sehr dankbares Mietklientel. Also in diesem Objekt gibt es einen Hausmeister und ich kann euch sagen, der wird regelmäßig dort von den Mietern auch mal zum Kaffee oder zum Kuchen eingeladen, weil die einfach sehr dankbar sind für gewisse Dienstleistungen, die man da auch erbringt. Also das ist jetzt nicht so, dass da den ganzen Tag irgendwie Lärm ist oder sonst irgendwas, sondern das ist ein sehr dankbares Mietklientel. Und natürlich habe ich auch schon die Situation gehabt, dass wir mal eine psychisch erkrankte Person dort im Haus hatten, die dann nackt über den Flur gelaufen ist. Und ja, natürlich haben mich dann auch Mieter angerufen. Das ist aber die absolute Ausnahme. Also ja, das passiert. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, also in einem normalen Mietverhältnis habe ich auch noch ganz andere Störfälle gehabt. Und auch da habe ich ganz oft die Situation, also mit Mietklientel, was gerade so auf der Schwelle war zwischen ich gehe arbeiten und ich beziehe Leistungen vom Amt, genau in diesem Zwischenschritt kriege ich dann auf einmal keine Miete mehr, ich muss dann hinterherrennen, habe aber nur den Mieter, mit dem ich mich da auseinandersetzen kann, habe aber keinen gesetzlichen Betreuer, der zum Beispiel im Sinne des Mieters mich dann auch unterstützt und dafür sorgt, dass der Mieter seine Miete wieder zahlen kann. Also es gibt diese Kontras, genauso auch in einem normalen Mietverhältnis und das ist nicht nur in dieser Personengruppe zu finden, das hat man überall. Und was ich auch nicht zu unterschätzen weiß, ist halt die Wertsteigerung meiner Immobilie. Dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, in diesem Haus, was ich da gerade benannt habe, regelmäßig Badezimmer zu sanieren und dort immer wieder Zuschüsse auch zu bekommen. Also selbst obwohl ich jetzt keinen zinsgünstigen Kredit von der NRW-Bank in Anspruch genommen habe, habe ich aber ja trotzdem noch die Möglichkeit, meine Immobilie, also meine Wohnungen nach und nach durch diese Badezimmersanierungen beispielsweise aufzuwerten und immer wieder auch Zuschüsse zu bekommen. Das Ganze stellt natürlich eine riesen Wertsteigerung für meine Immobilie dar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach 10 Jahren verkaufe, werde ich die Immobilie mit Sicherheit mit einem höheren Wert verkaufen können, als das, was ich damals dafür bezahlt habe. Also zusammenfassend, definitiv, für mich ist das Ganze eine sehr positive Geschichte und ich kann auch jedem, der da jetzt gerade noch mit Vorurteilen belastet ist, als Vermieter den Hinweis geben, seht bitte nicht die Probleme nur darin, sondern seht auch die Chancen. Abgesehen vom Menschlichen gibt es hier auch mit Sicherheit eine ganze Menge wirtschaftliche Chancen, die man in Anspruch nehmen kann. Und insofern ist diese Personengruppe mit Sicherheit auch interessant, um dort als Vermieter sich mal zu öffnen und dort die Wohnung dann anderweitig zu vermieten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge hier mal einen kleinen Einblick geben, so in die Situation, was passiert so als Vermieter, womit werden wir so konfrontiert, um einen kleinen Einblick in meinen Immobilienbestand zu geben. Und wenn ihr anderer Meinung seid oder ihr der Meinung seid, Mensch Marc, du hast da an der Stelle noch irgendwas vergessen, du kannst doch noch viel mehr Punkte aufzählen, dann lasst es mich gerne wissen, denn dadurch, dass ich ja selbst auch ein Objekt in dieser Position habe, würde mich das natürlich freuen, da immer weiter noch dazu zu lernen. Und ja, lasst mir da gerne eure Meinung mal zukommen. Oder auch das komplette Gegenteil. Also wenn ihr sagt, nee, ich habe da total negative Erfahrungen gemacht, auch darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da eure Erfahrungen mit mir austauscht. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder zur nächsten Folge R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast. Ciao, ciao!